Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Freitagsausgabe, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla am Ende unserer letzten vollen Sendewoche in dieser dritten Staffel. Und ich kann es Ihnen jetzt schon mal definitiv sagen, meine Damen und Herren, nächste Woche werden wir nur, in Anführungszeichen, nur Mittwoch ausfallen. Also es geht noch. Und das heißt, wenn wir an den anderen Tagen planmäßig kommen, dann wird unsere letzte Sendung dieser Staffel am nächsten Freitag, also am 13. Oktober, tatsächlich die 90. Sendung sein. Also mit einer runden Zahl verabschieden wir uns aus dieser Staffel hier. Das passt doch alles wunderbar. Und Sie wissen ja, ich handle es heute mal direkt am Anfang hier ab, damit ich Sie nicht noch am Schluss wieder damit nerven muss. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, in der letzten Ausgabe dieser Staffel, nächsten Freitag an diesem 13. Oktober, wird es die drei Tassen zu gewinnen geben, beziehungsweise da werden sie dann eben verlost werden. Und wenn Sie auch noch eine haben wollen, unsere Fan-Tassen zur Sendung, dann folgen Sie uns auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel. Und schon alleine mit der bloßen Followerschaft sind sie automatisch im Lostopf und werden dann eventuell mit etwas Glück von unserer Glücksfee Gülay gezogen werden am kommenden Freitag. Und dann schauen wir mal, wie wir da die Staffel so abschließen. Höchstwahrscheinlich wird diese Sendung dann auch zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts von einem anderen Ort kommen, nicht aus der noblen Altbauvilla, sondern von irgendwo anders, irgendwo auswärts, aber das werden Sie ja dann alles noch sehen, meine Damen und Herren, und ein bisschen Überraschung und Geheimnis muss ja auch noch sein, zusätzlich zu den Gewinnern der Tasse. So, und dann können wir zum Ende dieser Woche zwei Personalien hier nochmal verkünden, meine Damen und Herren. Karin Mioska ist weg und Mats Hummels ist wieder da. Ja, das sind sozusagen die Personalerkenntnisse der Woche. Karin Mioska hatte gestern Abend ihre letzte Tagesthemensendung nach 16 Jahren, ja, die am längsten amtierende Tagesthemen-Moderatorin der Geschichte, hat sie sich gestern verabschiedet, macht ja aber dann als Anne-Will-Ersatz im Herbst weiter, ja, mit der wöchentlichen Polit-Talkshow am Sonntagabend. Ja, und dann hat uns Julian Nagelsmann heute überrascht mit der Aufstellung des Kaders, meine Damen und Herren, für die Europameisterschaft, sage ich schon, ja, auch nicht schlecht, meine Damen und Herren, nein, für die nächsten Länderspiele. Das wäre auch ganz gut, wenn er eigentlich heute schon mal direkt den Kader für die EM nächstes Jahr präsentiert hätte. Nein, für die nächsten Länderspiele. Und da hat es ja doch sehr überrascht, dass Mats Hummels wieder aufgetaucht ist, ja, mit seinen 34 Lenzen mittlerweile, und überall wurde wieder drauf rumgereitet, ja, der Schnellste ist er ja nun nicht mehr in dem Alter, aber er kann der Mannschaft noch Stabilität geben, vor allem der Abwehr. Ja, das mag ja sein, aber wenn man sich heute mal das Kurzinterview angehört hat, das die DFB-Pressesprecherin mit Julian Nagelsmann zur Nominierung des Kaders geführt hat, dann müsste man eigentlich meinen, dass Nagelsmann eine ganz andere Strategie für die Abwehr hat, als Mats Hummels da als Stabilitätsanker einzusetzen. Und das können wir uns mal gerade kurz anhören. Kurze Audioeinspielung vom Beginn dieses DFB-Interviews. Hören Sie mal genau zu, bitteschön.
Julian, du hast den Kader für deine ersten beiden Länderspiele nominiert, mit 26 Spielern den größtmöglichen Kader. Warum hast du dich für diese 26 Spieler entschieden?
Erstmal mal vier Torhüter dabei, sprich das schraubt die Anzahl schon am Einspieler nach oben. Aber generell haben wir natürlich eine weite Reise, wir haben eine weite Anreise, wir haben Zeitverschiebung. Die Spieler oder viele Spieler spielen Sonntag noch, sprich wir haben auch ein bisschen Belastungsthema. Und es wird auch nicht so leicht, den Spieler irgendwie nachfliegen zu lassen in die USA. Von dem haben wir uns dafür entschieden, einfach mehr mitzunehmen, dass wir in den wenigen Trainingseinheiten, die wir haben, auch die maximale Anzahl an Spielern haben.
Ja, so ist das. So einfach kann es sein. Am Anfang hat er seine Antwort so ein bisschen weggenuschelt. Ja, aber man nimmt einfach 4 Torhüter mit, meine Damen und Herren. Das könnte die neue Strategie des DFB sein, die neue Strategie von Nagelsmann, um die Abwehr zu stärken. Ja, wir stellen einfach 4 Torhüter hinten in den Kasten und dann läuft's, ja. Ich meine, so muss man mal wirklich sagen, für welche Pusemuckelstaaten stellen die FIFA und die UEFA hier schon dauernd immer die Spielregeln und die Turniere um, meine Damen und Herren. Da könnten sie ruhig mal im Sinne des DFB-Teams dann auch mal die Regel so ändern, dass man da 4 Torhüter hinten reinstellen kann, ist ja wohl kein Problem. Ja. Da muss man den Herrn Schifferin doch einfach nur mal einen kleinen Umschlag zuschicken und dann ist die Sache geritzt. Ja. Aber gut, was ich auch irgendwie ganz schön war, irgendwie man kann nicht andere Spieler nachfliegen, hat er eben gesagt. Ja, also deshalb nimmt er mal provisorisch ein paar mehr mit. Aber allerdings hörte sich das für mich eben so an, als ob er erst gesagt hätte nach pflegen, ja, und nicht nach fliegen. Also er spricht noch ein bisschen undeutlich, nuschelt und verhaspelt sich noch. Herr Nagelsmann, das müssen Sie noch mal üben, ja, gerade auch im Hinblick auf die EM. Aber nachpflegen finde ich auch nicht schlecht. Ja, das dauert halt, bis so ein Spieler mal nachgepflegt ist, ja, wenn er irgendwie verletzt ist oder so, bis der dann mal wieder laufen kann und so. Ja, da sind wir ja schon wieder bei Mats Hummels und der Kreis schließt sich. Also insofern, ja, bin mal gespannt, was daraus wird. Das werden wir doch hier aufmerksam verfolgen auf jeden Fall. Und ja, was wir auch aufmerksam verfolgen, und da sind wir dann direkt schon drin in unserer ersten Meldung für heute, ist die eventuell neue Partei von Sarah Wagenknecht. Da wird ja schon seit Monaten spekuliert, gründet sie jetzt eine neue Partei oder nicht. Und jetzt konnten wir heute lesen, dass ein neuer Verein eingetragen wurde, wo gemutmaßt wird, dass das eventuell der Name der neuen Partei sein kann, wobei ja ein Verein eigentlich noch keine Partei ist. Aber ja, offenbar sind die Pläne zu einer Parteigründung von linken Politikerin Sarah Wagenknecht weit fortgeschritten. Linken Urgestein Gregor Gysi sagte an diesem Freitag der Frankfurter Rundschau, sie ist schon ziemlich weit mit ihren Überlegungen für eine Abspaltung, und der Stern berichtet, dass bereits ein Verein gegründet wurde, der die Grundlage für Wagenknechts neue Partei bilden könnte. Also erstmal die Grundlage, ja, schön das deutsche Vereinswesen dafür nutzen. Und dann hinterher eine Partei draus zimmern. Bereits zuvor hatte es geheißen, Wagenknecht werde wohl erst einen Verein gründen, aus dem dann die Partei hervorgehen könnte. Nach Information des Stern haben 7 Personen aus Wagenknechts Unterstützerkreis den Verein namens, jetzt kommt's, BSW für Vernunft und Gerechtigkeit gegründet, der am 26. September in das Vereinsregister des Amtsgerichts Mannheim eingetragen wurde. Also das Amtsgericht Mannheim wäre jetzt auch das erste Amtsgericht, das mir einfiele, um einen neuen Parteinamen bzw. Vereinsnamen eintragen zu lassen. Ja. Wo, wenn nicht in Mannheim? Und ja, das ist also der Name dieses Vereins zumindest mal, BSW, für Vernunft und Gerechtigkeit. Ja, BSW, meine Damen und Herren, die Linkspartei, in der Wagenknecht bisher war und ja immer noch ist, war ja für sie eher ein SBW, ja, ein Selbstbedienungswarenhaus. Ja, da hat sie sich die Rosinen rausgepickt für sich selbst und jetzt hat sie einfach mal die Namenskürzel umgedreht und macht daraus BSW. Und jetzt fragt man sich natürlich, was heißt denn BSW? Ja, für Vernunft und Gerechtigkeit kann es ja nun nicht heißen. Wofür BSW stehe, ist laut Stern nicht dokumentiert. Allerdings erfuhr das Magazin von einer mit dem Vorgang vertrauten Person, wer auch immer das ist, vielleicht Oskar Lafontaine, ihr Ehemann, ja, dass die Buchstaben für Bündnis Sarah Wagenknecht stehen sollen. Ja, das wäre ja mal einfach und gut zu merken, auch für die zukünftige Wählerschaft dieser Partei, meine Damen und Herren, aber natürlich auch ganz schön selbstreferenziell, liebe Sarah. Wagenknecht hatte bislang immer betont, die Gründung einer neuen Partei bis Ende des Jahres entscheiden zu wollen. Wir haben in Deutschland wirklich eine unglaubliche Leerstelle im politischen System, begründete sie ihr Vorhaben. Das heißt, ganz viele Menschen fühlen sich durch keine Partei mehr vertreten und sie wünschen sich natürlich eine seriöse Opposition gegen diese unsägliche Ampelpolitik. Der Linken wirft sie vor, sich von den Interessen ihrer Kernklientel, der Geringverdiener und einfachen Menschen entfernt zu haben. Und deshalb heißt es jetzt für Vernunft und Gerechtigkeit mit der BSW. Und das ist dann sozusagen das Kürzel, das die Leerstelle im politischen System ausfüllen soll, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich schreibt Sarah Wagenknecht demnächst auch auf ihre PC-Tastatur, wo die Leerstellentaste unten ist, BSW drauf. Ja, das würde natürlich auch passen. Da muss ich nicht immer das Kürzel einzeln eintippen. Also insofern, liebe Frau Wagenknecht, wir drücken Ihnen die Daumen für diese mutmaßlich neue Partei unter diesem mutmaßlichen Namen. Und wenn wir hier gerade schon so halb bei der Ampelkritik waren, im Sinne der Regierung, der Bundesregierung, dann gehen wir doch mal gleich wieder rüber zu einer Verkehrsampel. Sie stand und die Ampel wurde nicht grün. So erging es einer Radfahrerin. Als sie schließlich bei Rot fuhr, wurde sie prompt erwischt. Doch war das Vorsatz? Ist hier in einer Gerichtsmeldung von heute Morgen zu lesen. Es gibt Ampelanlagen, die mit Hilfe einer sogenannten Bedarfsschleife merken, wann Fahrzeuge ankommen. Sie können dann bei Bedarf auf grün schalten, sonst bleibt es rot. Ja, das ist eigentlich umgekehrt wie in der politischen Ampel in Berlin. Ja, die bleibt eigentlich immer grün und kann nur bei Bedarf auf rot geschaltet werden, ja, wenn dann nicht die Gelben sich mal dazwischen schieben. Nur was ist, wenn man mit einem Fahrrad heranfährt und diese Bedarfsschleife durch dieses nicht aktiviert wird? Ja, also man muss bis zu dem Streifen vorfahren, damit dann die Ampel merkt, aha, da ist jemand, ich muss mal gleich umschalten. Weil so Ampeln werden ja noch nicht mit KI gesteuert, die das gleich vorausberechnen könnte und selber merkt. So ging es einer Radlerin in Hamburg. Sie wartete mehrere Minuten. Als es einfach nicht grün wurde, fuhr sie schließlich über Rot. Sie wurde erwischt und musste 100 Euro Geldbuße wegen eines vorsätzlichen Rotlichtverstoßes zahlen. Das ist allerdings in Hamburg nicht selten, meine Damen und Herren. Da brauchen Sie ja nur auf die Reeperbahn zu gehen. Da wird dauernd wegen Rotlichtverstoß gezahlt. Ja. Aber diese Frau hier als Radfahrerin, als redliche Radlerin, legte Einspruch ein. Sie sei davon ausgegangen, dass die Ampel defekt gewesen sei. Ihr sei weder vorsätzliches noch fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen. Naja, doch fahrlässig schon. Sie ist ja dann gefahren, ne? Also insofern, die zuständige Behörde bestand aber auf Bezahlung und so ging die Sache vor Gericht. Das Amtsgericht Hamburg-Blankenese verurteilte die Frau, diese legte Beschwerde ein. Das hanseatische Oberlandesgericht OLG Hamburg gab der Betroffenen vorläufig Recht. Auf diesen Beschluss weist der ADAC hin, der sich natürlich als Automobilclub besonders für die Interessen von Radfahrern interessiert, ist schon klar. Die Begründung sollte tatsächlich eine Funktionsstörung vorgelegen haben, die zu einem dauerhaften Rotlicht führte. Oh mein Gott. Ja, das wäre mal schön, wenn wir da nochmal auf die Reeperbahn gehen, ja, wenn irgendwie so Erektionsstörungen zu dauerhaftem Rotlicht führen würden, aber es ist dann nochmal wieder was anderes. Mein Gott, heute machen wir wieder unserer Sendezeit nach 23 Uhr alle Ehre. Nein, aber nochmal zurück, sollte tatsächlich eine Funktionsstörung vorgelegen haben, die zu einem dauerhaften Rotlicht führte, sei die Pflicht zum Anhalten nichtig. Das wäre auch der Fall, wenn eine Kontaktschleife vorhanden wäre. Also das Wort können wir auch direkt reinnehmen, aber egal, diese aber durch ein Fahrrad nicht ausgelöst werden könnte. Dann wäre die Halteanordnung jedenfalls gegenüber Radfahrenden ebenfalls nichtig. Sollte die Schleife dagegen auch von Radfahrenden ausgelöst werden können, sei der Verkehrsteilnehmer hier irrtümlich von einer Störung ausgegangen, dann komme aber zumindest keine vorsätzliche Begehung eines Rotlichtverstoßes in Betracht. So, ich hoffe, Sie haben das alles verstanden, meine Damen und Herren, und artig mitgeschrieben. Dann können wir das ja auch nächste Woche nochmal in unserem Abschlusstest alles durchgehen. Ja, wenn wir hier vor Staffelende nochmal die Inhalte unserer absurdesten Meldung Revue passieren lassen, das frage ich Sie dann alles nochmal ab. Im konkreten Fall glaubte die Frau, die Ampel sei defekt, die Kontaktschleife war ihr nicht aufgefallen, so eine Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Rotlichtverstoßes ausgeschlossen. So sei eine Verurteilung. Wegen eines vorsätzlichen Rotlichtverstoßes ausgeschlossen. Die Frau hätte nach Ansicht des Amtsgerichts die Möglichkeit gehabt, abzusteigen und die Kreuzung mit Hilfe einer auf der rechten Seite befindlichen und mit einem Anfrageknopf ausgestatteten Fußgängerbedarfsampel zu überqueren. Der Anfrageknopf, das ist das Ding, wo Sie als Fußgänger auch immer draufdrücken, hoffe ich zumindest, meine Damen und Herren, wenn Sie an der Ampel stehen und wollen, dass die mal grün wird. Das Ganze erinnert mich aber langsam an diesen Loriot-Sketch, wo Evelyn Hamann eine Politesse gespielt hat, die da immer an diesem Münzeinwurfautomat da rumhantiert hat, beziehungsweise dann irgendwie dem Verkehrsteilnehmer den Münzeinwurf am Münzeinwurfsschlitz irgendwie 100-mal erklärt hat und dann auch den Polizisten, die da anrückten. Doch das Oberlandesgericht schrieb, die Betroffene habe nicht als Fußgängerin, sondern als Radfahrerin am Verkehr teilgenommen. Radfahrende seien nicht etwa als qualifizierte Fußgänger anzusehen, denen unabhängig von etwaigen straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen nach Belieben zugemutet werden könnte oder müsste, vom Fahrrad abzusteigen und fortan als Fußgänger am Verkehr teilzunehmen. Die Sache wurde mit dem OLG-Beschluss zur erneuten Verhandlung und Entscheidung ans Amtsgericht zurückverwiesen. Wahrscheinlich, weil das Oberlandesgericht selbst nicht mehr durchgeblickt hat und irgendwie sagte, die Sache wird uns jetzt zu blöd, da sollen mal wieder die unteren Richter da am Amtsgericht sich mit abkämpfen. Ja, das ist uns hier viel zu doof. Aber nochmal zurück zu diesem Abschnitt, meine Damen und Herren, die Betroffene habe nicht als Fußgängerin, sondern als Radfahrerin am Verkehr teilgenommen. Ja, so weit, so gut. Klar, sie hatte ja das Rad dabei. Und Radfahrende seien nicht etwa als qualifizierte Fußgänger anzusehen. Nee, genau, es sind unqualifizierte Fußgänger, weil sie ein Rad dabei haben. Qualifiziert kann man nur zu Fuß gehen, wenn man komplett auf sich alleine gestellt ist und keine Hilfsmittel bei sich hat, meine Damen und Herren, zumindest keine rollenden. Denen unabhängig von etwaigen straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen nach Belieben zugemutet werden könnte oder müsste, vom Fahrrad abzusteigen. Also qualifizierten Fußgängern könnte oder müsste nach Belieben zugemutet werden, unabhängig von etwaigen straßenrechtlichen Anordnungen vom Fahrrad abzusteigen und fortan als Fußgänger am Verkehr teilzunehmen. Na gut, also ich glaube, da war die Rechenaufgabe von Rishi Sunak noch ein bisschen leichter, die wir hier vorgestern in der Sendung hatten, ja, als diese straßenverkehrsrechtliche Abhandlung zum Benutzen von Fahrrädern und sonst was. Also das ist ja alles verrückt, meine Damen und Herren. Typisches Behörden- und Juristerei-Deutsch hier, muss man mal wirklich sagen. So, dann vom Straßenverkehr in die Raumfahrt. Wir hatten ja hier auch vor ein paar Wochen berichtet, dass die Inder auf dem Mond gelandet sind, beziehungsweise hatten wir gar nicht genau berichtet. Ich hatte das nur mal so ganz schnell und nonchalant am Beginn der Sendung mal abgehandelt in 2, 3 Sätzen. Und jetzt gibt es ein Update zu dieser indischen Mondlandung, denn der Lander und der Rover der indischen Mondmission Chandrayaan 3 werden aller Voraussicht nach nicht mehr aktiv. Jetzt wissen wir gar nicht, wieso sind sie denn überhaupt inaktiv geworden. Da lesen wir doch mal weiter. Das berichteten indische Medien unter Berufung auch Vertreter der indischen Weltraumbehörde ISRO. Die beiden Geräte hatten nach der Landung Daten auf dem Mond gesammelt und waren am Ende des Mondtages in einen Schlafmodus versetzt worden. Ja, das heißt auch, so Mondsonden müssen mal schlafen gehen, ja, und das können sie irgendwie nicht von selbst, deshalb muss man sie in den Schlafmodus versetzen, also im Grunde genommen genau das Gleiche, was ich hier mit Ihnen jeden Abend mache, meine Damen und Herren. Ich versuche sie jeden Abend in den Schlafmodus zu versetzen mit dieser Sendung, dass sie dann sofort wegpennen, wenn ich sie in die Nacht entlassen habe, und sowas bräuchten im Grunde genommen so Mondsonden auch, aber Gut, bis an den Mond kann ich jetzt nicht senden, ja, deshalb muss das dann die ISRO selber machen, indem sie diese Sonden in den Schlaf versetzt. Die Hoffnung war, dass Lander und Rover am neuen Mondtag wieder aktiv werden. Also nicht am Montag, sondern am Mondtag. Und ein Mondtag dauert, wie war das hier? Das steht hier nämlich dabei. Nee, auf dem Erdtrabanten dauern Tag und Nacht je 14 Erdentage. Also ein Mondtag dauert 14 Tage, wie sie hier bei uns auf der Erde gezählt werden, also 2 Wochen sozusagen. Nein, es gibt keine Hoffnung auf ein Aufwachen, sagte beispielsweise der frühere ISRO-Chef Alluro Selin Kiran Kumar der indischen Nachrichtenagentur PTI am Freitag. Wenn es passiert wäre, wäre es bis jetzt passiert. Das ist auch eine schöne Aussage. Das ist auch nicht schlecht, oder? Wenn es passiert wäre, wäre es bis jetzt passiert. Ja, so irgendwie immer so, oder? Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Indien hatte am 23. August als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft. Zuvor glückte dies nur der Sowjetunion, den USA und China. Da frage ich mich, welche Länder haben denn zumindest mal eine unsanfte Landung geschafft? Da ist mir nichts bekannt zu. Wenn Sie es wissen, info at schon wieder 23 Uhr.de. ISRO hatte nach Abschluss der Arbeiten von Lander und Rover betont, dass sie auf ein Erwachen zum nächsten Mondtag am 22. September oder während der Folgetage hofften. In einer Mondnacht könne es minus 200 Grad oder noch kälter werden, hieß es, eine Herausforderung für die Geräte. Von ISRO hieß es zuvor, dass Lander und Rover immer als Indiens Mondbotschafter auf dem Mond bleiben sollen. Also auch im ewigen Schlaf dann sozusagen das Land repräsentieren auf dem Mond. Da wird sich auch der Mann im Mond freuen, ja, der hat ja da auch sonst nichts zu tun. Mit der unbemannten Chandrayaan-3-Mission sollte die wenig untersuchte Südseite des Mondes erforscht werden. Im Fokus steht unter anderem dort vorhandenes gefrorenes Wasser. Solches Eis könnte unter anderem bei künftigen bemannten Mondmissionen von Nutzen sein. Chandrayaan bedeutet Mondfahrzeug auf Sanskrit. Auch eine schöne Info hier am Schluss. Aber den Satz hier von diesem ISRO-Vertreter, den finde ich wunderbar. Wenn es passiert wäre, wäre es bis jetzt passiert. Das sagte der frühere ISRO-Chef Kiran Kumar. Ja, der weiß es besser als der aktuelle ISRO-Chef offenbar. Der hätte dann die Sonden auch nicht in den Schlaf versetzt, womöglich. Aber gut, so ist das eben manchmal. Und apropos Schlaf, da haben wir gleich die nächste Meldung. Aber ich brauche jetzt erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar. So. Und zwar hat, ja gut, eine direkte Schlafmeldung ist es jetzt zwar nicht, aber wenn man unter einen CT-Tomographen geschoben wird, also ein Computertomographiegerät, dann ja, tut es einem auch besser, wenn man schläft und das gar nicht so richtig mitkriegt, was das Gerät da so alles misst. Ein medizinisches Verfahren zur Darstellung von Körperstrukturen. Die Computertomographie ermöglicht es, Herz, Lunge, Gehirn und viele weitere Strukturen detailliert abzubilden. So wird diese Methode beispielsweise zur Tumorerkennung genutzt oder um Gelenkerkrankungen bestimmen zu können. Und das ganz ohne, dass dieser Computertomograph über Nacht in den Schlaf versetzt werden muss. So hatte sich auch eine 80-jährige Frau in Russland einer Untersuchung mittels Computertomographie unterzogen. Was die Ärzte dabei jedoch entdeckten, machte alle Beteiligten sprachlos. Ja, der und das will in Russland schon was heißen, ne? Der Scan ihres Gehirns zeigte eine Nadel. Wie der britische Guardian berichtet, handelte es sich bei dem Fund um ein etwa 3 Zentimeter langes Metallstück. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass eine Entdeckung dieser Art stattgefunden habe. Ja, ist ja klar, wahrscheinlich hat Putin den allen mal eine Nadel ins Gehirn gerammt, ja. So seien nach Angaben der Behörden in der Region Schkalin diese Art von Fund bereits öfter vorgekommen. gekommen. Doch was steckt dahinter? Die Eltern der Frau hatten wohl während des Zweiten Weltkrieges versucht, das Mädchen zu töten, da sie die Nadel seit der Geburt im Kopf gehabt hat, heißt es in dem Bericht. Zu dieser Zeit habe die Region nämlich mit jahrelanger Hungersnot zu kämpfen gehabt. So habe es während der Kriegsjahre in der Sowjetunion große Versorgungsprobleme gegeben, weshalb viele Menschen ums Überleben kämpften. So sei die Methode, Kinder mit Nadeln zu töten, keine Seltenheit gewesen. Wieso denn gerade mit Nadeln? Ja, ist ja echt, also auf solche Ideen kommt man auch nur in Russland. Die Nadel gelangte durch den vorderen linken Parietallappen ins Hirn, aber sie hatte nicht den gewünschten Effekt. Das Kind überlebte, beschreibt der Bericht. Das Kuriose, nach Angaben der Frau habe die 80-Jährige nie über Kopfschmerzen geklagt. Ja, vielleicht gerade deswegen, ja. Vielleicht sollte das Ansatz einer neuen Therapie sein, für Kopfschmerzpatienten einfach mal eine Nadel ins Gehirn zu setzen. Sonst fühlen sich Kopfschmerzen ja häufig an wie viele kleine Nadelstiche und so ist es eben ein großer, das lässt sich besser verschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ärzte teilten mit, dass vorerst nicht geplant sei, den Fremdkörper aus dem Gehirn der Frau zu entfernen. So hoch sei das Risiko, dass das Entfernen einen viel größeren Schaden anrichten könne. Sehen Sie, habe ich doch gesagt. Die Dame stehe jedoch weiterhin unter ärztlicher Beobachtung. Und die Nadel auch. So, ja, dann kommen wir von dieser Frau zu einer anderen Frau, nämlich zu Babsi Schöneberger. Denn die empfindet ihre Art von Prominenz als unangenehm. Ja, sieh einer an. Das sind aber auch Krokodilstränen. Ja, moderiert gefühlt jede zweite Sendung im deutschen Fernsehen und sich dann über ihre eigene Prominenz beschweren. So haben wir es gerne. Für Barbara Schöneberger macht es keinen Unterschied, ob sie privat unterwegs ist oder beruflich auf einer Bühne steht. Ich hatte viel Zeit, mich an meine Prominenz zu gewöhnen, sagt die 49-Jährige der deutschen Presseagentur. Sie sei es gewohnt, sich auf öffentlichem Boden zu bewegen und fühle sich damit wohl. Meine Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich im Supermarkt manchmal singe. Das fanden sie sehr peinlich. Ja, da kann man die Kinder sehr gut verstehen. Aber wenn sie die Mutter sonst nicht peinlich finden, was ja bei Barbara Schöneberger schon etwas verwundert, dann ist ja alles gut. Beim Einkaufen von Fans angesprochen werde sie eher selten, erzählte Schöneberger. Ich wohne in einem ganz ruhigen Viertel, da nickt man sich eher mal verschwörerisch zu. Ich habe sie erkannt. Ja, das passiert mir doch hier in Sonnenberg bei uns auch, in Wiesbaden, meine Damen und Herren, das kenne ich. Sie habe eine angenehme Art von Prominenz, sagte Schöneberger. Ach, jetzt ist es doch wieder angenehm. Zu mir kommen eher ältere Damen, die haben nicht mal ein Handy. Am schlimmsten seien mittelalte Männer, die Selfies machen wollten, die dann viermal ihre PIN eingeben, die Foto-App suchen und dann läuft der Timer von 10 runter, während sie in einer Hand das Smartphone halten und sich die andere Hand in meinen Hüftfleisch zu schaffen macht, sagte sie. Wenn ich frage, was das soll, löst die Kamera aus und dann heißt es, sie haben ja gar nicht geguckt. Überhaupt seien Selfies kein Muss, sagte sie. Man kann auch an einem Promi vorbeigehen, ohne ihn danach zu fragen. Nee, ich glaube aber, liebe Babsi, das können heute nur noch die wenigsten. Das ist ja gerade das Tragische. Manche Menschen seien sogar so gnadenlos, Foto zu schreien, wenn sie gerade ein Mikrofon in die Hand nehme und auf die Bühne wolle. So Schöneberger. Ja, da wird man beim Arbeiten abgehalten, ja. Das ist mir jetzt zum Glück hier noch nicht passiert bei uns. Sie wissen ja, ich werde im Wiesbadener Kurpark höchstens mal von diesen ganzen Hundebesitzern vom Weiterlaufen abgehalten, aber sonst geht's ja noch gerade so. Und wieso hat die dpa dieses Interview mit Babsi überhaupt geführt? Wahrscheinlich, weil morgen Abend wieder Verstehen Sie Spaß läuft. Und da muss die Babsi einfach auch Spaß verstehen, was diese Fans im Alltag angeht. So, und da nehme ich noch mal ein Schlückchen Wohlsein. Denn jetzt wird es in unserer letzten Meldung für heute knusprig, heiß und fettig. Denn ob Sie es glauben oder nicht, in Nordfrankreich haben wir schon wieder mal eine Meldung aus Frankreich. Da kann man sich ja fast wundern, dass wir heute keine aus Großbritannien dabei hatten. In Nordfrankreich startet die, Achtung, Pommes-Weltmeisterschaft. Ja. Sowas gibt's auch. Da müsste man eigentlich mal bei Julian Nagelsmann nachfragen, wen er denn für Deutschland für die Pommes-Weltmeisterschaft nominiert. Ja. Soll Mats Hummels da auch hin oder was? Ja, vielleicht im Pommes-Essen ist er doch noch schneller als beim über den Platz laufen. Keine Ahnung, jedenfalls knusprig, heiß und fettig. Im nordfranzösischen Arras startet an diesem Samstag die nach Angaben der Stadt erste Pommes frites-Weltmeisterschaft. Auf dem großen Platz der historischen Stadt unweit der belgischen Grenze dreht sich alles um Pommes und Kartoffeln, wie das Tourismusbüro ankündigte. Neben zahlreichen Vorführungen und Frittenbuden gibt es einen Wettbewerb in vier Kategorien. Authentische Fritten, kreative Fritten, Amateurfritten sowie die Frittensoße des Jahres. Dutzende, auch internationale Pommes-Gastronomen wurden vorausgewählt. Auch ein deutscher Pommes-Experte aus Düsseldorf ist mit von der Partie. Der aber hier nicht näher benannt wird in dieser Meldung. Wer ist das denn? Muss ich einfach mal nachgucken, vielleicht reiche ich Ihnen das Montag danach in der Sendung. Wie es zu einem Gastronomieereignis in Frankreich gehört, wird eine hochkarätig besetzte Expertenjury die Pommes begutachten, darunter Fachjournalisten, Vertreter der Landwirtschaftskammer und Kartoffelbranche sowie Landwirte. Nur Rainer Kallmund ist leider nicht dabei. Den Vorsitz der Jury hat der regionale Frittenkönig Jean-Paul Dombrin, der in Nordfrankreich ein großes Netz mobiler Pommesbuden betreibt. Für den in der Region spielenden Film Willkommen bei den Sties aus dem Jahr 2008 schuf er auf Bitten von Schauspieler Danny Boone die Friterie Momo. Auch diese ist natürlich in Arras zu sehen. Der Norden, der früher zeitweise zu Flandern gehörte, ist in Frankreich die Pommes-Hochburg. Die Hälfte der landesweit rund 1400 Pommesbuden, in Frankreich Friterie genannt, befindet sich in der Region Hauts-de-France. Daher wird auch zwischen Nordfrankreich und dem angrenzenden Belgien gewetteifert, wo es die besten Fritten gibt und wer sie eigentlich erfunden hat. Schon als Arras die Weltmeisterschaft ankündigte, hieß es in der nordfranzösischen Zeitung La Voix du Nord, unsere belgischen Freunde werden eifersüchtig sein. Allerdings, das räumte die Zeitung ein, feiere Belgien ja bereits am 1. August den Tag der Fritte. Ja, den gibt's da auch, den haben wir hier gar nicht gefeiert in der Sendung, müssen wir nächstes Jahr mal machen am 1. August. Da werde ich dann hier in der Sendung eine Tüte Pommes essen, meine Damen und Herren, und Ihnen nebenher die Meldung verlesen. Gibt es ein französisch-belgisches Duell? Werden wir endlich wissen, ob die Fritten belgisch oder französisch sind, schrieb unterdessen die belgische Zeitung Le Soir. Auf jeden Fall übertrumpft Belgien das große Nachbarland nach Angaben der Zeitung bei der Zahl der Pommesbuden. 5000 Friterie oder je nach Landstrich auch Friture oder Fritko genannt, gibt es in Belgien. So, also Gratulation, diesen Wettbewerb haben die Belgier schon mal gewonnen, aber wir sollten dann tatsächlich mal im Auge behalten, wer dann morgen hier am Samstag bei der Pommes-Weltmeisterschaft in Arras reüssiert, in diesen vier Kategorien, authentische Fritten, kreative Fritten, Amateurfritten sowie die Frittensoße des Jahres. Das werden wir mal begutachten. Da werde ich Ihnen hoffentlich am Montag mehr zu sagen können, genauso wie zu diesem Pommes-Experten aus Düsseldorf, wer auch immer das ist. Vielleicht kann ich mich ja mit dem mal auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel vernetzen und den dann auch mal hier in die Sendung einladen, wer weiß, was das alles so wird. Also die Pommes-WM in Frankreich, wunderbare Sache. Und das passt ja auch gut zum Wochenende, in das ich Sie jetzt schicke, meine Damen und Herren. Ein sehr bewegtes Wochenende für mich, das geprägt ist von Politik und klassischer Musik. Und ja, ich hoffe, dass auch Sie da ein volles Programm für haben. Und wenn nicht, dann erholen Sie sich einfach gut. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis Montagabend. Nacht.